Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Im Schatten des Hauses, in der Sonne des Flussufers bei den Booten, im Schatten des Feigenbaums wuchs Siddhartha auf.
Und Sinn suchte sich durch die Welt. Er, der heute Abend zur Frau ward im Schauspiel Frankfurt. Über die Siddhartha-Theaterpremiere dort sprechen wir. Und wir haben noch mehr Theater. Das Mülheimer Dramatikerpreis-Gewinnerstück Atlas, das steht in der Kritik. Die Dramaturgin widerspricht bei uns dem Rassismusvorwurf. Außerdem Frauenfußball, Start der WM morgen. Wir sprechen mit Ines Pohl, Chefredakteurin der Deutschen Welle. Die sieht immer noch viele Vorurteile, aber auch etwas Hoffnung. Ich bin Timo Grampes.
Deutschlandfunk Kultur.
Falk Schreiber, Jurymitglied beim Mülheimer Dramatikerpreis. Dem ging es mit dem diesjährig ausgezeichneten Theaterstück folgendermaßen, wie er uns gestern Abend in Fazit erzählt hat.
Tatsächlich hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen mit Atlas.
Bauchschmerzen mit Atlas, dem Stück von Thomas Köck, das handelt von einer deutsch-vietnamesischen Familie. Vietnamesen oder Vietnamesen wirken darin aber nicht mit. Und die, die vorab für Rechercheinterviews zur Verfügung standen, zur Vorbereitung auf das Stück, die finden keine Erwähnung. Die Folge war ein offener Brief mit harter Kritik, initiiert unter anderem von der Choreografin und Performance-Künstlerin Olivia Hanshin Kim, die heute im Deutschlandfunk Kultur dieses sagte.
Es ist einfach eine Frage des Respekts und der Würdigung, weil man kann sagen, woher das Stück kam, von wem es kam und wie es entstanden ist und dies transparent machen. Es ist nicht, dass es durch eine Genieperson entstanden ist, wie man so früher denkt an männliche Künstler und ihre anonymen Musen.
Ja, der offene Brief, der findet noch drastischere Worte. Darin heißt es, es sei fragwürdig, sich Geschichten migrierter, zum Teil traumatisierter Menschen zu bedienen, sie dafür weder angemessen zu entlohnen noch namentlich zu würdigen und sich am Ende selbst damit zu schmücken und zu bereichern. Sowohl der Brief als auch Olivia Hanshin Kim gehen aber noch weiter mit ihrer Kritik.
Dann muss man auch sehen, dass besonders bei einer marginalisierten Gruppe wie bei Vietnamesisch-Deutschen oder auch im Allgemeinen bei Asiatisch-Deutschen, die so viel mit Unsichtbarmachung als Minderheit zu kämpfen haben in der deutschen Gesellschaft, obwohl sie schon sehr, sehr lange hier wohnen, das ist ein sehr großes Problem und fast eine Reproduktion eigentlich von diesem Rassismus.
Also ein Theaterstück als Reproduktion von Rassismus, das fragen wir die Dramaturgin von Atlas, Katja Herlemann. Sie sind im Gegensatz zum Inhalt sehr idyllisch, jetzt auf einem Balkon, im Hintergrund zwitschern die Vögel. Hallo.
Ja, guten Abend, hallo.
Dann steigen wir mit der härtesten Frage ein. Reproduzieren Sie Rassismus?
Ja, danke, dass Sie mich da gleich so überfallen. Natürlich reproduzieren wir keinen Rassismus. Ich würde sehr gerne ein paar Dinge erklären, sowohl zur Entstehung des Stückes als auch zur Produktion, weil es tatsächlich so ist, dass da, glaube ich, und das liegt an der Unkenntnis sowohl des Stückinhalts als auch der Produktionsbedingungen, dass da so ein paar Missverständnisse kursieren, die dann zum Teil zu diesen heftigen Vorwürfen führen.
Welche Missverständnisse?
Also, es ist tatsächlich kein dokumentarisches Stück und es ist auch insofern ein Missverständnis, als dass da keine Biografien realer Personen Eingang in diesen Text gefunden haben. Also wenn man das von Thomas Köck ein wenig kennt, dann weiß man, dass er immer sehr intensiv recherchiert für seine Texte. Und natürlich gehören zu intensiven Recherchen, das wissen Sie als Journalist, natürlich am besten auch immer Gespräche mit ExpertInnen, mit WissenschaftlerInnen und in diesem Fall auch mit ZeitzeugInnen. Es ist aber keinesfalls so, dass da ist eine Gruppe von Menschen über einen längeren Zeitraum ihre persönlichen biografischen Geschichten zur Verfügung gestellt haben und Thomas Köck sich diese Geschichten angeeignet hat und daraus einen Theaterabend gebaut hat.
Aber Moment, die Unsichtbarkeit, die bleibt doch. Also was bedeutet es, wenn die Vietnamesinnen und Vietnamesen bei Ihnen unsichtbar sind? Das passt ja zu den Klischees, von denen zum Beispiel der Kulturwissenschaftler Kien Nhi Hark erzählt, die er zusammenfasst mit Asiaten sind sehr fleißig und unauffällig, Musterschüler, die keine Probleme haben und auch keine machen. Wer unsichtbar ist, dessen Bild kann man ja auch nicht erweitern. Also wieso die Unsichtbarmachung, unabhängig, ob dokumentarisch oder fiktional?
Ja, von der Unsichtbarmachung würde ich an der Stelle auch nicht unbedingt sprechen. Der Vorgang ist ja erstmal der, dass ein Theater einen renommierten Autor beauftragt, ein Stück zu schreiben und das sich dann in gemeinsamen Gesprächen einen Themenkomplex herauskristallisiert. Und das ist in diesem Fall eine sehr vielschichtige Geschichte zweier Länder. Ich möchte auch nochmal wirklich in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass es keinesfalls eine vietnamesische Geschichte ist, die da erzählt wird, sondern eine Geschichte der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Das ist eine Geschichte von zwei geteilten und dann wiedervereinigten Ländern. Das ist eine Geschichte von sozusagen vielfältig miteinander verbundenen nationalen Historien, eine Migrationsgeschichte. Und dieser Themenkomplex hat sich ein Autor angenommen und ein fiktionales Stück darüber geschrieben. Das ist ja erstmal ein Vorgang, den per se zu kritisieren, ich für extrem problematisch halte, weil wir uns im Bereich der Literatur bewegen.
Aber was halten Sie denn zum Beispiel von einem Vergleich zu Sanja Mitrovic, die an der Berliner Schaubühne ein Stück inszeniert hat, das heißt Danke Deutschland, mit eben dem Thema unter anderem Rassismus gegen Vietnamesinnen und Vietnamesen, auch in einem größeren Kontext, auch im Kontext BRD, DDR. Und da hat sie eben selbige auch mit einbezogen. Die finden sich auch auf der Bühne wieder.
Genau. Also ich weiß um diese Produktion, ich habe sie leider selber nicht sehen können, aber genau das ist ja insofern auch ein Dokumentartheaterabend, ein Abend, der mit zum Teil LaiendarstellerInnen, ExpertInnen des Alltags arbeitet, die dann eben ja auch ihre ganz authentische Geschichte erzählen. Also es ist eine andere Form von Theater. Hier handelt es sich um ein Theaterstück, das ist jetzt auch sozusagen ja für jedes Theater, für jede Theatergruppe frei zugänglich. Das liegt beim Surkamp Verlag. Jeder kann sich darum bemühen, jeder kann eine eigene Inszenierung dieses Stücks anfertigen. Und die Form, für die sich das Schauspiel Leipzig, für die sich der Regisseur Philipp Preuß in dieser Uraufführung entschieden hat, ist eben die des Schauspiels. Und im Schauspiel gibt es die Grundvoraussetzung und die Grundverabredung des Spiels, der Metamorphose und des professionellen Schauspiels, wo sich Spieler in die unterschiedlichsten Rollen und Figuren und Sprechenden hineinversetzen.
Fiktionalität schlägt Unsichtbarmachung.
Ja, das legen Sie mir jetzt in den Mund, aber
ich versuche zu bündeln.
Ja, das eine lässt sich gegen das andere, glaube ich, sehr schwer aufwiegen. Letztlich ist es ja sozusagen, also ein großes Interesse in der Arbeit von Thomas Köck, sich in die Geschichte hineinzufräsen und neue Strategien des Erzählens und neue Stimmen in seine Stücke hineinzuschreiben. So, jetzt ist die Frage, darf der als weißer österreichischer Autor nur über Nazis und Österreicher schreiben? Das fände ich sehr schade.
Wobei das der offene Brief ja nicht sagt. Der offene Brief setzt ja da an, dass ein Stück Empathie verloren geht durch die Nichtbeteiligung Betroffener, die Auskunft geben könnten. Das ist ja eher der Ansatz.
Nein, der offene Brief kritisiert ja, beziehungsweise in der fälschlichen Annahme, es wären Geschichten realer Personen in das Stück eingeflossen und diese realen Personen, die ihre Geschichten zur Verfügung gestellt hätten, wären dann nicht genannt beziehungsweise entlohnt worden. Und ich glaube, diesen Vorwurf habe ich gerade mit der Beschreibung der Genese dieses Textes auch entkräften können.
Aber es gab doch reale Personen, die Sie interviewt haben, die für Rechercheinterviews zur Verfügung standen und die keine Erwähnung finden, so wie es der offene Brief kritisiert.
Ja, also inwieweit ein Autor seine Quellen offenlegt, das muss ihm oder ihr überlassen bleiben. Ich glaube, es ist wirklich ein großer Unterschied besteht, ob ich in einer umfassenden Recherchearbeit mit unterschiedlichen Menschen spreche oder ob ich mir zum Ziel setze, die individuellen biografischen Geschichten einzelner Personen zu erzählen. Wenn ich sie dann nicht nennen würde, dann wäre das natürlich ein Skandal. Also da stimme ich Ihnen völlig zu.
Was machen Sie jetzt aus dem offenen Brief?
Also wir sind ja sowieso grundsätzlich auch viel im Gespräch mit Menschen, die dieses Stück sehen. Es gibt auch, wir haben auch in der Produktion eng zusammengearbeitet mit Herrn Dr. Truong, ein vietdeutscher Übersetzer, der uns da zur Seite stand und der auch da nochmal ein großes Netzwerk mitbringt. Und diese Menschen, mit denen so schon im Gespräch sind, mit denen geht der Diskurs natürlich auch schon länger und der geht auch weiter. Für ein Gespräch stehe ich und steht das Team, steht auch der Regisseur Philipp Preuß jederzeit gerne zur Verfügung.
Ein Gesprächsangebot von Katja Herlemann und ich danke Ihnen für das Gespräch und Fazit.
Ja, sehr gerne.
Freude sprang in seines Vaters Herzen über den Sohn, den Gelehrigen, den Wissensdurstigen, einen großen Weisen und Priester sah er in ihm heranwachsen, einen Fürsten. Hermann Hesse, Siddhartha, der stets Suchende und doch stets Unvollendete und heute Abend Frau gewordene. Jana Schulz spielt Siddhartha in der Siddhartha-Inszenierung von Lisa Nielebock und Natascha Pflaumbaum kommt gerade aus der Premiere im Schauspiel Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Sinnsuche geht immer, allerdings spielt der Hesse-Roman ja im Indien des 6. Jahrhunderts und zwar vor Christi. Mhm. In welchem Kontext hat denn die Regisseurin die Geschichte jetzt erzählt?
Also im Prinzip spielt die Geschichte im Nichts und im Nie. Sie hat also dem Stoff eine absolute Zeit- und Ortlosigkeit verpasst. Man könnte allenfalls so an den Kostümen denken, merken, dass das vielleicht doch Menschen von heute sind. Sie tragen Alltagskleidung mit Joggingschuhen, Adidas-Turnschuhe. Man sieht auch eine Levi's-Jeans. Also die Leute auf der Bühne sind tatsächlich Menschen aus dem Hier und Jetzt. Aber die Bühne selbst ist gebaut, ja, völlig abstrakt.
Angekündigt war ja schlanke Bearbeitung, extreme Reduktion. Wie können wir uns das Nichts denn bildlich vorstellen?
Das Nichts ist schwarz und zwar wie ein schwarzes Tortenstück oder so ein trichterförmiger Tunnel, kann man sagen, der geschlossen ist. Also eine ganz, ganz spitze Flucht, in der man in die Enge getrieben wird. Das ist also ein requisiteloser Raum, ein Gedankenraum, völlig schwarz. Und am Ende öffnet sich das richtig. Und da merkt man auch, wie weit die in diesem Schwarz stehen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Am Anfang glaubt man wirklich, oh je, es gibt keine Requisiten. Es gibt nur diese 5 Leute auf der Bühne und eine Erzählung. Also ein Text, der dramatisiert wird. Das wird bestimmt ganz schönes Textballett.
Nun lässt sich mit Blick auf den Text diese Erzählung ja besten als männliche Midlife-Crisis lesen. Wie passt das denn eigentlich zur Frau gewordenen Siddhartha?
Na, das ist immer Absicht, wenn Jana Schulz engagiert wird. Jana Schulz spielt Siddhartha als Mann, also kantig oder sagen wir mal vordergründig als jungen Mann, störrisch, kantig, ungelenk, eigentlich immer mit geballter Faust in der Tasche. Und man hat tatsächlich so an ihrer Haltung und auch an ihren Gesten, denkt man, das ist so ist wirklich ein junger Mann. Aber das Interessante ist eben, dass sie eine Schauspielerin ist, das wird immer wiederholt, dass die mit diesen Gendergrenzen spielt. Immer schimmert eben auch das Frausein durch. Und das ist das Interessante bei ihr. Sie spielt nicht den Mann in dem Sinne, dass sie sich bestimmte Verhaltensweisen aneignet. Und sie spielt auch nicht eine Frau, sondern man kann das bestenfalls beschreiben mit so einem Changieren. Sie hat eine Haltung und sie merken an der Haltung, an der Aura, dass das eine männliche Verhaltensweise ist. Aber es kann auch von einer Frau gespielt sein. Und so changiert das immer wieder hin und her. Sie hat eben diese männliche Haltung, durch die was Weibliches durchblitzt und dann wieder auch ist sie tatsächlich ganz weiblich und mit männlichen Anteilen. Es ist schwer zu beschreiben, aber vielleicht am besten kann man sich das vorstellen, sie spielt nicht, sie gibt nichts vor, sondern es passiert einfach.
Also das heißt, Jana Schulz, die Siddhartisierte, die sucht sich erfolgreich durch das Stück und überzeugend.
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist natürlich von Hesse so angelegt, dass es ein Mann ist, der quasi eine Heldenreise begeht, der immer wieder scheitert, also im Sinne C.G. Jungs. Also der sucht sein Leben lang und der scheitert ja auch. Also die Erleuchtung gibt es am Ende dann vielleicht nicht so. Aber der Weg ist ja das Ziel. Und das ist natürlich auch das Interessante an dieser Inszenierung. Es sind ja 5 Leute. Und im Zentrum steht Siddhartha, Jana Schulz. Und im Prinzip schafft es Lisa Nielebock immer wieder in Zweierbeziehungen diese Sinnsuche auszudifferenzieren. Also immer die verschiedenen Stationen von Siddhartha auch wirklich durchzuspielen. Also immer wieder hin und her gerissen zwischen Askese und Exaltation. Und langsam, aber sicher kommt er voran. Und das differenziert er an seinem Vater aus, an Kamala, an seiner Geliebten oder auch an der Mutter seines Sohnes. Und das ist eigentlich das Interessante an diesem ganzen Abend, dass das tatsächlich funktioniert heute noch als eine Ich-Suche, als eine Sinnsuche.
Ja, Sinnsuche, die lohnt sich ja im Prinzip immer, also hier auch.
Auf jeden Fall. Also es ist ich war verwundert, weil der Text ist vielleicht ein Text, den ich in meiner Pubertät gelesen habe und ich habe mich gefragt, was soll er uns heute noch geben? Aber gerade im Selfie-Zeitalter ist das natürlich eine Form von Individuum und von Ich-Sein, die heute gar nicht mehr so up-to-date ist. Also völlig ohne Materie, völlige Leere, völlig ohne Wünsche und ohne Träume. Das ist das Ich, das hier exponiert wird. Auch ein Ich, das Mensch ist, das fern von jedem von jeder Geschlechtsidentität einfach nur Mensch sein darf. Ich glaube, das ist die Hauptaussage dieses Abends. Sehr gelungen, sehr kraftvoll. Das ganze Ensemble wirklich eine fantastische 2 Stunden geliefert und muss man auch tatsächlich sagen, eine sehr, sehr tolle Adaption des Textes.
Vielen Dank. Kurz nach der Siddhartha-Premiere am Schauspiel Frankfurt war das die Rezension von Natascha Flaumbaum in Fazit. Kein Raum beherrscht John Armleder, sondern John Armleder beherrscht jeden Raum. Soweit darf man sich vermutlich aus dem Fenster lehnen. Und seit heute macht Armleder sich die Räumlichkeiten der Schirnkunsthalle zu eigen.
Wäre John Armleder ein Maler, dann könnte man sagen, er hat den großen Galerieraum der Schirnkunsthalle in einen Jackson Pollock verwandelt, in ein All-Over-Gemälde. Auf Totenkopftapeten sind seine Werke montiert. Schüttbilder, Möbelskulpturen, eine kopfübergehängte Kinderrutschbahn. Auf dem Boden ein Haufen bunt leuchtender Neonröhren. Ein schwarz-weiß bemaltes Klavier. Ein Stahlrohrgerüst zum Besteigen drapiert mit künstlichen und natürlichen Topfpflanzen. John Armleder, die weißen, langen Haare zum Zopf gebunden, gekleidet in einen Brioni-Anzug, steuert zunächst auf das Klavier zu. Eine Referenz an John Cage, den er als 8-Jähriger kennenlernte und seitdem verehrt. In einiger Entfernung ein Katzenkratzbaum, bezogen mit hellgrünem Plüsch.
Und es gibt eine gewisse Spanne hier von dem Klavier, also einem klassischen kulturellen Instrument, zum Kratzbaum, den wir da drüben sehen, vom Banalen zum Kulturellen. Oder gibt es da gar keinen Unterschied in Ihren Augen?
Am Ende nicht. Ich glaube, man musste die Katzen fragen, was sie denken als das. Das ist eine Kopie von einem Katzenbaum. Sie haben das ein bisschen größer gemacht. Und man kann das von alles sagen. Zum Beispiel der Neonröhren-Sache ist gemacht wie auf dem Boden gefallen. Aber natürlich ist auch eine Referenz zum der Künstler Dan Kleven, wie noch nicht gebaute Kunststück von einem anderen Künstler. Natürlich in meinen Werken gibt es oft Referenzen an andere Produktion von verschiedenen Künstlern.
John Armleder gehört zu einer Generation von Künstlern, die sich in den 1970er und 1980er Jahren einer erschöpften Moderne gegenüber sahen. Alles schon da gewesen, nichts Neues unter der Sonne, die Utopien verdampft. Darauf kann man mit Zynismus reagieren, mit sinnentleertem Pomp, mit postmoderner Spielerei. John Armleder bevorzugte die Eleganz farbig leuchtender und spiegelnder Oberflächen, kombinierte High und Low, Bildformeln der Kunstgeschichte mit Versatzstücken aus Mode, Musik und Design. Wir stehen vor einem Spiegelobjekt, kombiniert mit einem halbrunden Alvar-Aalto-Schrank.
Der Alvar-Aalto-Schrank, da ist für eine Klinik gemacht, ziemlich früh Alvar-Aalto. Und er hat eine Idee von der Formen, aber auch der Benutzung der Objekte. Aber natürlich, er wusste nicht, dass es werde später benutzt wie ein Bild, Skulptur sein und es nicht mehr ein Schrank.
John Armleder ist nicht nur jemand, der die Bildformeln und Designobjekte der Moderne recycelt. Er schmilzt sie auch ein und wertet sie um und überführt sie in eine lässige und ziemlich melancholiefreie Komposition. Und lässt bei einem Bild mit geschütteten Farbstreifen sowohl an den Amerikaner Morris Lewis denken, als auch an die Lackierung heutiger Angeberautos oder die Motive von Tattoo-Studios.
Das Schüttbild hängt auf einer Tapete mit Totenköpfen, denkt man eventuell an Andy Warhol?
Ja, es kann sein. Es gibt nie eine Referenz, natürlich Morris Lewis, aber es gibt viele, viele andere Leute, die haben Schüttbilder gemacht. Und es ist interessant, denn für verschiedene Künstler diese Idee von, was wir machen, ist ein Signaturelement, ist wichtig und für andere nicht, für mich natürlich gar nicht.
Man kann diese Ausstellung durchaus als Tour de force durch die Kunstgeschichte verstehen. Oder auch nur Spaß haben an glänzenden Oberflächen und verrückten Einfällen. Also nicht nur für Kenner der Materie gedacht, Herr Armleder?
Diese Idee, dass man muss alles wissen, ist eine falsche Idee. Denn in jedem Fall, was man weiß, wechselt vom Tag zum Tag. So diese Idee, dass es gibt Leute, die wissen mehr als andere, ist ein Irrtum.
Eine sehr sympathische, etwas hippiemäßige Ansicht, die ich dann doch nicht so ganz teilen kann. Vor allem mit Blick auf den Kunstmarkt und die High-Shot-Galerien in Paris, Wien, Philadelphia oder Madrid, die diesen Künstler vertreten. Im Außenraum der Schirn übrigens, von der Decke der verspiegelten Innenrotunde, hängen 20 unterschiedlich große Diskokugeln. Sie lassen die Wahl, ob man hier Musik hören und ans Tanzen denken will oder ein geometrisches Universum in unendlicher Reflexion erkennt. Aber vielleicht lassen sich Welten ja doch, dann und wann, kombinieren.
Rudolf Schmitz über John Armleders Raumwelten. Zu bestaunen sind die noch bis zum 1. September in der Frankfurter Schirn.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Radar Jan Juszewicz.
In Deutschland sind erstmals seit 6 Jahren wieder mehr Bücher verkauft worden. Insgesamt 29,9 Millionen Menschen kauften 2018 mindestens ein Buch. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main mit. Ein Jahr zuvor waren es noch 300.000 weniger gewesen. Alexander Schmidt.
Insgesamt hat die Buchbranche im vergangenen Jahr 9,1 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist nahezu unverändert. Die ersten 5 Monate des laufenden Jahres bestätigen den Aufwärtstrend. Demnach sind sowohl die Umsätze als auch die Verkaufszahlen weiter gestiegen. Der Börsenverein nennt die Entwicklung einen Wendepunkt nach den jahrelangen Rückgängen.
Besonders erfreulich sei, dass bei genau den Altersgruppen, bei denen die meisten Käufer verloren gegangen waren, nun wieder Zuwächse zu verzeichnen sind. Sowohl bei den 20- bis 29-Jährigen als auch bei den 30- bis 39-Jährigen gebe es einen Anstieg von mehr als 15%. Die Online-Plattform YouTube will rassistische und diskriminierende Videos verbieten. Darunter fallen zum Beispiel Beiträge, die die Nazi-Ideologie glorifizieren. Zudem sollen Inhalte entfernt werden, die den Holocaust leugnen. Ab sofort seien generell alle Videos verboten, in denen eine Gruppe einer anderen als grundsätzlich überlegen dargestellt wird und die somit Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, Ethnie, Religion oder Sexualität legitimieren. Zusätzlich wolle man die Verbreitung von Inhalten einschränken, die an der Grenze der Richtlinien kratzen. Seit Januar würden Nutzern in den USA grenzwertige Inhalte wie Videos über angebliche Wunderheilungen nur eingeschränkt vorgeschlagen. Bis Ende des Jahres solle dieses System auch in anderen Ländern eingeführt werden. Erster Preisträger des neuen Fontane-Wissenschaftspreises ist der Forscher und Biograf Gotthard Erler. Die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 16. Juni in der Universität Potsdam überreicht werden. Der Preis soll künftig alle 3 Jahre verliehen werden. Mit der Auszeichnung soll das Lebenswerk von Fontane-Forschern gewürdigt werden. Der promovierte Germanist Gotthard Erler habe seit mehr als einem halben Jahrhundert als präziser und sachkundiger Philologe, Lektor und Herausgeber die Grundlagen für eine auch öffentlichkeitswirksame Fontane-Forschung geschaffen, heißt es in der Begründung der Jury. Auch 23 Jahre nach der Rechtschreibreform 1996 macht den Deutschen die richtige Schreibweise zu schaffen. Das zeigt die Auswertung von rund 10.000 telefonischen und schriftlichen Anfragen der vergangenen 3 Jahrzehnte, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden mitteilte. Die Menschen hadern demnach nach wie vor mit der Getrennt- und Zusammenschreibung sowie der Groß- und Kleinschreibung. Gut 1/3 aller telefonischen Sprachanfragen wurden demnach zu diesen Themen gestellt. Gerade in Fällen, in denen es kein richtig oder falsch gab, sondern mehrere korrekte Varianten nebeneinander existieren, würden Verwirrung und Frustration der Ratsuchenden deutlich, so die Sprachexperten.
Und Rebecca Horn heißt die Künstlerin mit dem Körperwerk. Gleich 2 Ausstellungen beschäftigen sich gerade mit ihrem Schaffen. Das Museum Tinly in Basel, dort sind die Körperfantasien zu sehen. Und im Centre Pompidou in Metz, da heißt die Schau Theater der Metamorphosen. Johannes Halder erzählt von beiden Ausstellungen und geht zunächst ein paar Jährchen zurück.
1973 schnallte sich Rebecca Horn eine Maske vors Gesicht, die mit 12 Bleistiften gespickt war. Mit heftigen Kopfbewegungen kratzte sie damit eine Zeichnung an die Wand, deren wilde Spuren sich als Ausdruck einer sprachlosen Wut deuten ließen. Im gleichen Jahr entwarf sie einen mit Bandagen am Körper befestigten Fächer aus weißem Stoff, der sich entfaltet, als wären der Frau ein paar Flügel gewachsen. Der Ursprung ihres Werks, das den Körper mal einschränkt und knebelt, mal erweitert und befreit, liegt in ihrer Biografie. Als Studentin hatte Rebecca Horn ungeschützt mit Polyesterabgüssen gearbeitet und sich dabei eine Vergiftung zugezogen, sagt die Kuratorin Sandra Beate Reimann in Basel.
Sie war lange, etwa ein Jahr, im Sanatorium aufgrund von einer Lungenkrankheit. Und aus dieser Erfahrung der Isolation heraus hat sie angefangen, sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen und dann auch Körperextensionen für Performer, für andere Personen zu entwickeln, mit denen man sich auf den eigenen Körper konzentriert, auf die Motorik, auf die Wahrnehmung, auf die Sinnesempfindung des Körpers.
Federn und Flügel spielen in der Basler Schau zunächst eine große Rolle. Ihre Lieblingsthemen Fliegen und Flüchten übersetzt Rebecca Horn bald gerne in mechanisch bewegte Apparaturen. So wie ihre Pfauenmaschine von 1981 in aufreizend langsamer Balz ihr weißes Gefieder spreizt, schafft Horn immer wieder erotische Bilder mit poetischen Titeln. Die Paradieswitwe zum Beispiel, eine körpergroße Hülle aus schwarzen Federn, die sich öffnet und schließt, und den Körper einer nackten Frau offenbart und wieder verbirgt. Auf den nackten Leib müssen wir allerdings verzichten. Auch bei dem sogenannten Überströmer, bei dem ein nackter Mann auf einem gläsernen Podest verharrt, in ein Korsett aus transparenten Schläuchen gezwängt, durch die eine blutrote Flüssigkeit pulst. All das lässt sich nur anhand von Requisiten, Fotos oder Filmen nacherleben, nicht in Aktion. Ein Video von 1975 dokumentiert eine rebellisch-radikale Performance, bei der sich die Künstlerin in einem gefährlich autoaggressiven Akt mit zwei Scheren gleichzeitig die langen Haare stutzt.
Diese Themen, wie mit Flügeln geschlagen wird, wie sich Federn ausbreiten, wie Blut im Körper zirkuliert, das fand ich sehr spannend, wie dieses Thema sich bei ihr weiterentwickelt. Und man kann sagen eigentlich, dass sie Bewegungen von Menschen und Maschinen choreografiert.
In der Tat zittert und wippt, tänzelt und fächelt es in der ganzen Schau. Es wird geklappert, gespreizt, gedreht und geschwenkt. Ein aufgeklappter Koffer flüchtet an einer Metallstange hinauf bis unters Dach, um dann doch wieder zurückzukehren. Eine vergebliche Reise. Und in einem anderen Raum hängt eine ganze Reihe altertümlicher Schreibmaschinen von der Decke, denen ein elektrischer Mechanismus klickende Töne in die Tasten tippt. Gleich nebendran hängt eine einzelne Schreibmaschine an der Wand. Erika heißt das Modell. Frauensache offenbar, von der sich die Künstlerin buchstäblich distanziert, indem sie die Typenhebel mit überlangen Metallstäben von der Decke herabsteuert. Da gibt es Malmaschinen, die Farbe und Tinkturen verspritzen, Körperprothesen als Verlängerung von Armen und Fingern oder eine raumfüllende Installation. Rio de la Luna, Mondfluss heißt sie. Quecksilber fließt wie flüssiges Mondlicht durch alchemistisch anmutende Apparaturen, durch Trichter, Schläuche, Röhren und Becken, ein magischer Kreislauf. An der Wand hängen zwei Glaskolben mit einer Violine und ab und zu streicht der Bogen kurz mechanisch über die Saiten, einem Seufzer gleich. Die in Metz gezeigten Werke eröffnen eine andere Perspektive auf das Werk, sagt Sandra Beate Reimann.
Die Ausstellung in Metz legt stärker den Fokus auf die Bezüge zum Surrealismus der Künstlerin, auf das Animistische, auf das Märchenhafte ihrer Kunst und fokussiert vor allen Dingen auch auf ihre Filme, die als Bühne für ihre Skulpturen fungiert haben.
Die Schau in Metz dokumentiert Horns Schaffen im Dialog mit Werken von zwei Dutzend Künstlern wie Man Ray, Marcel Duchamp oder Max Ernst. Sie deckt Einflüsse auf und führt auch das reiche Bild- und Materialarchiv vor Augen, auf das die Künstlerin in ihrem Atelier zurückgreifen kann. Es ist ein Werk voller Symbole und Obsessionen, das schwankt zwischen körperlicher Selbsterkundung und Verzweiflung und das den weiblichen Körper offenbart in seiner Verletzlichkeit, aber auch als Waffe. Und dass Rebecca Horn, diese bewegte Frau, seit einem Schlaganfall vor ein paar Jahren im Rollstuhl sitzen muss, teilweise gelähmt, ist eine bittere Ironie des Schicksals.
Fazit.
Morgen beginnt in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Mit dabei ist auch unsere deutsche Nationalmannschaft und die präsentiert sich in einem Werbespot folgendermaßen.
Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze.
Wie bitte?
Wieder die Vorurteile mit Power und Selbstbewusstsein. Das sagt der Spot und wir fragen, wie akzeptiert sind Frauen hierzulande im Fußball wirklich? Wie wird auf den Frauenfußball geschaut und welche Entwicklungen hat da in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stattgefunden? Wir fragen uns das mit Ines Pohl, sie ist Chefredakteurin der Deutschen Welle und morgen Abend ist sie auf einem Podium unterwegs. Das beschäftigt sich mit Sexismus in der Frauenfußballberichterstattung. Guten Abend, Frau Pohl.
Einen schönen guten Abend.
Also morgen im Französischen Kulturinstitut Berlin, Top 1 Sexismus-Podium, Top 2 Public Viewing des Eröffnungsspiels. Was macht Top 1 im Jahr 2019 noch nötig?
Naja, ich glaube, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, wenn sie mal die Hand aufs Herz legt und sich selber prüft, was man über Frauenfußball selber gesagt hat vielleicht oder auch schon gehört hat und nicht eingeschritten ist, muss schon zugeben, dass die Vorurteile schon immer noch brutal sind. Es ist immer noch ein Sport, der nicht wirklich ernst genommen wird. Der Spot, auf den Sie sich ja bezogen haben, macht es ja auf eine wirklich witzige Art und Weise auch nochmal deutlich. Es ist dann eben kein wirklicher Wettkampf, sondern es ist dann irgendwie entweder ein merkwürdiger Zickenkrieg oder Mädelsfußball. Also ich glaube, die Vorurteile sind nach wie vor wirklich sehr, sehr groß.
Es geht ja auch nicht ausschließlich um Fußballerinnen. Vielleicht erinnern sich manche an das, was Claudia Neumann passiert ist. Sie hat ja im ZDF 2016 bei der Fußball-WM der Männer Spiele kommentiert und daraufhin durfte sie dann Dinge über sich lesen wie: Ich habe noch nie eine Frau so laut "Boah, ist der kurz" schreien hören wie Claudia Neumann. Also auf dem Niveau ging das damals ungefähr. Wie ist das zu erklären?
Ich glaube, dass im Sport grundsätzlich Tür und Tor geöffnet werden, um Gefühle doch ungefiltert rauszulassen. Es ist auf der einen Seite sicher auch die Schönheit des Sports, da kann man wirklich mit Leidenschaft dabei sein, seinen Frust, seine Freude leben, aber eben auch in dem Sinne ungehemmt, dass man so gewisse, ich nenne es jetzt mal zivilisatorische Fortschritte hinter sich lässt. Viele Sportarten sind ja sehr männerdominiert und da gibt es dann, glaube ich, schon auch so ein Phänomen, wenn die Jungs da zusammenstehen und sich gegenseitig hochschaukeln, wenn ich das so sagen darf, dass da einfach auch ein gewisser Anstand verloren geht. Und gerade dieses Beispiel, was Sie erwähnt haben, steht ja nicht alleine da. Also nicht nur Kommentatorinnen, sondern auch die Schiedsrichterinnen müssen sich ja zum Teil Dinge anhören. Dafür sollten sich eigentlich diejenigen, die es sagen oder twittern oder Facebooken, schämen.
Wir gehen jetzt noch eine Etage tiefer, Frau Pohl, um dann aber rasant aufzusteigen und zu fragen, was ist seitdem besser geworden? Seit Wim Tölke im aktuellen Sportstudio des Jahres 1970.
Und da sind dann auch endlich die Damenfußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Auch ein Fräulein Müller ist dabei, Fräulein Gerda Müller, Torjägerin. Kein Wunder, dass die Damen dann auch erfolgreich kicken. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, Junge.
Laufen, Erna!
Als Nichtkind der 70er. Ja, es ist so.
Es ist schon traurig,
daneben,
oder?
Also, traurig ist, und so daneben, ja, dass man doch wieder lachen muss. Aber als Nichtkind der 70er dachte ich kurzzeitig an manipuliertes Overvoicing und habe das wirklich nochmal überprüft. Aber ja, so war der damals, der Tölke-Blick auf den deutschen Frauenfußball und wahrscheinlich nicht nur seiner. Was ist denn heute besser im Vergleich dazu?
Keine Fake News leider, ne? Also es war die Wirklichkeit. Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, solche Sprüche kann man immer noch hören. Also wir werden jetzt hoffentlich alle ganz häufig zum Public Viewing gehen die nächsten Wochen und hoffentlich bis zum Endspiel unserer deutschen Frauenfußballnationalmannschaft zujubeln. Und dann hören wir mal an die Nachbartische, was man sich da so für Sprüche vergegenwärtigen muss. Aber ich glaube, dass dieses Internet den Frauen, dem Frauenfußball extrem hilft. Die Sportlerinnen sind nicht mehr angewiesen auf Sendeanstalten, die ihnen Raum geben, die Geld dafür ausgeben, die Spiele oder die Vorberichte zu broadcasten, zu publizieren, sondern die können ganz frank und frei wie eben diesen Sport selber in die Welt senden. Es gibt natürlich neue Räume, es gibt natürlich auch dann die Möglichkeit, dass sich Frauen zusammentun und solidarisieren, sich da drin in diesem Sinne dann auch bestärken und bekräftigen, empowern. Also da spüre ich schon eine ganz, ganz große Veränderung. Ich sehe auch bei jüngeren Mädchen, die gehen auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ran. Ich war jetzt hier bei Turbine Potsdam bei so einer Nachwuchsmannschaft und habe mir das, oder Frauschaft bei einem Nachwuchsteam, angeguckt. Die würden sich solche Dinge, glaube ich, gar nicht mehr gefallen lassen. Also da passiert was, das geht in die gute Richtung und die nächsten Wochen sollten wir das einfach wild und bunt feiern.
Ja, aber die Frage ist, wie viele werden das tun, weil es hakt ja doch beim Interesse. Alexandra Popp, die Mannschaftskapitänin, die hat im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sinngemäß erzählt, wenn wir im Fokus sind, dann eigentlich nur, wenn wir erfolgreich sind und das dann auch immer nur sehr kurz. Und sie sagt dann wörtlich, das Interesse bleibt auf der Strecke und keiner weiß so wirklich warum. Wissen Sie es vielleicht?
Naja, das ist natürlich einfach schlicht und ergreifend eine Frage des Geldes. Also damit wir uns mal so eine Zahl vergegenwärtigen. Bei der Endrunde jetzt in Frankreich, da werden Prämien in Höhe von 30 Millionen Dollar ausgeschüttet, US-Dollar. Bei den Jungs waren es 400 Millionen US-Dollar im letzten Jahr in Russland. Das sind also 7,5%. Bei den Männern ist einfach viel, viel mehr Geld unterwegs. Da ist viel mehr Geld fürs Marketing unterwegs. Dementsprechend bekommen die einfach auch deutlich mehr Sendeflächen, mehr Aufmerksamkeit und auch natürlich größere Plätze, jetzt zum Beispiel auch in den Zeitungen, wenn sie sich auf die Süddeutsche beziehen. Das ist sicher ein Grund. Und dann ist in Deutschland zumindest der Männerfußball eben deutlich etablierter. In anderen Ländern, wie beispielsweise in den USA, ist es ja andersrum. Da sind die Frauenfußballerinnen viel, viel prominenter, übrigens auch bei Männern, als die männlichen Kollegen.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft, die Frauenfußballnationalmannschaft, die hat jetzt auch in diesem Werbespot, in dem wir schon gehört haben, einen sehr ironischen Zugang gefunden, dass Desinteresse und die Unkenntnis sie betreffend. Klingt dann so.
Weißt du eigentlich, wie ich heiße?
Und ich?
Genau.
Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch 8-mal.
Ja, wie finden Sie diesen Umgang und diesen Spot so im Gesamten?
Der ist toll. Also das ist wirklich unglaublich selbstbewusst, ironisch, für deutsche Verhältnisse ganz schön krass. Also diese Pferdeschwanznummer, ihr habt Bälle, wir haben einen Pferdeschwanz. Ich meine, ich glaube, das Konnotationsfeld liegt auf der Hand. Das ist schon ganz schön mutig. Mir hat es ausgesprochen gut gefallen. Ich habe ihn mir schon ein paar Mal angeguckt. Wenn es mir jetzt zu heiß wurde in meinem Büro, bereitet mir immer wieder Freude.
Kurz vor dem Start der Frauenfußball-WM in Frankreich war das Ines Pohl, Chefredakteurin der Deutschen Welle. Vielen Dank.
Gerne.
So wie zum Finale ordnungsgemäß die Kulturpresseschau mit heute geradezu märchenhaftem Beginn.
Es war einmal ein Schloss. Genauer, es war einmal kein Schloss, schreibt Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und erzählt das wahre Märchen vom Schlossbau und vom Humboldt-Forum in Berlin mit all dem Hin und Her und mit der neuesten Überraschung. Das Humboldt-Forum werde wohl leer, ohne Ausstellung eröffnen. Denn eine sich nur abzeichnende Fertigstellung war den Besitzern des kostbaren Elfenbeins, mit dem eröffnet werden sollte, zu wenig. Der Leihgabe von empfindlichen Schätzen an ein Museum, das noch im Bau ist, konnten sie nicht zustimmen, schreibt Märchenonkel Kaube. Niemand verstand, wie das den Museumsherren und Intendanten und Staatsministerinnen hatte entgehen können. Wäre eine Eröffnung des leeren Hauses denn so schlimm? Fragt Boris Pofalla ketzerisch in der Welt. Schon das von David Chipperfield restaurierte neue Museum auf der Museumsinsel wurde der Öffentlichkeit erst einmal ohne Nofretete übergeben. Und diese Öffentlichkeit war dennoch begeistert. Einen erheblichen Teil der internetaffinen Öffentlichkeit hat die promovierte Historikerin Marie-Sophie Hingst mit ihrem Blog begeistert. 2017 wurde sie gar zur Bloggerin des Jahres gewählt. Sie schrieb gerne über ihre jüdische Großmutter. Seit der Spiegel-Recherche ist klar, Hingst hat ihre angeblich jüdische Familiengeschichte samt 22 Holocaust-Opfern erfunden. Tatsächlich stammt Hingst von einer evangelischen Familie ab. Als klar war, dass der Spiegel ihr Lügengebäude zum Einsturz bringen würde, ließ sie über einen Anwalt erklären, dass die Texte in ihrem Blog ein erhebliches Maß an künstlerischer Freiheit für sich in Anspruch nehmen. Es handelt sich um Literatur, nicht um Journalismus oder Geschichtsschreibung, zitiert Alex Rühle in der Süddeutschen Zeitung aus der Erklärung und kommentiert sie so. Das ist ziemlich dreist. Ihren vermeintlichen Wert bezogen ihre Texte ja gerade daraus, dass sie auf den Erinnerungen einer Überlebenden fußten. Hätte Hingst sie als reine Fiktion in die Welt geblasen, kaum jemand hätte sich vermutlich dafür interessiert. Solch eine Lügengeschichte sei Wasser auf die Mühlen der Holocaustleugner und kontaminiere die echten Opferberichte. Einige russische Intellektuelle kontaminieren ihre eigenen politischen Überzeugungen. Das erfährt man aus Kerstin Holms Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. So habe Alexei Kungurov als Journalist noch mafiose Strukturen aufgedeckt und deshalb dreimal im Gefängnis gesessen. Um finanziell über die Runden zu kommen, muss er nun Aufträge annehmen, die seinen eigenen Werten widersprechen. In den Worten von Kerstin Holm: Heute arbeitet Kungurov in einem Moskauer Vorort für einen Unternehmer, der sich durch ein politisches Amt gegen Racketeers aus den Sicherheitsorganen absichern will. Kungurov verrät nicht, für welche Partei sein Kunde kandidiert. Doch die russische Legislative beschreibt er als verkommen. Die Systemopposition der Kommunisten verkaufe Listenplätze an Geschäftsleute. Und für seinen Klienten sei es am Ende kostengünstiger, dafür zu zahlen und ein paar soziale und ökologische Projekte zu fördern, als 30% seiner Gewinne an Sicherheitsbeamte abzuführen. Vom Schutzgeld zum vermeintlichen Schutz der Jugend. Vom heutigen Russland zurück in die Sowjetunion. Die Internetseite OpenCulture.com hat die Liste einer sowjetischen Jugendorganisation aus dem Jahr 1985 veröffentlicht. Mit der Liste, die verbotene Musiker und den jeweiligen Grund des Verbots verzeichnet, sollte die Kontrolle in Diskotheken erleichtert werden. Die Süddeutsche Zeitung gibt die Liste wieder. Darin ist unter anderem zu lesen: Tina Turner, Sex. Pink Floyd, Verzerrung sowjetischer Außenpolitik. Und Julio Iglesias, Neofaschismus.
Ergänze Tobias Wenzel, Kulturpresseschau. Ich bin Timo Grampes und wünsche Ihnen profunde Träume.